SRF 3.
Ein RUAG-Mitarbeiter soll Waffen nach Russland geliefert haben. Wir fragen, wofür waren diese bestimmt? Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vinzenz ist noch immer in Untersuchungshaft. Wir fragen, was sagen eigentlich die Genossenschafter der Bank zu den Vorwürfen?
Bin ich enttäuscht. Aber eben, er ist ja nicht der Einzige von diesen Banken, der Dreck am Stecken hat.
Die veränderte Medienwelt aufgrund von Twitter und Snapchat ist in den Schweizer Schulzimmern gelandet.
Was ist wichtig, was ist relevant für den Lauf der Welt? Was erzeugt nur heiße Luft und fette Schlagzeilen?
Wir fragen, was die Schüler dazu sagen. Das alles hier im Info 3, heute mit Karin Britsch. Diese Geschichte, die hat es in sich. Ein Mitarbeiter der RUAG soll Geschäfte mit Russland gemacht haben, hinter dem Rücken seiner Chefs. Es geht um Waffen und Teile, um Helikopter aufzurüsten. Ein Informant wusste davon und informierte die Bundesanwaltschaft. Die hat ein Verfahren eröffnet und gegen die RUAG und auch Hausdurchsuchungen gemacht. Das Material soll an den Wachdienst des russischen Präsidenten Putin geliefert worden sein. Ich fragte den Russland-Korrespondenten vom Schweizer Fernsehen, Christoph Franzen, was genau dieser Wachdienst macht.
Also dieser Wachdienst ist verantwortlich für den Schutz des Präsidenten, auch des Premierministers, des Parlamentsvorstehers und einiger Regierungsmitglieder. Es sind quasi die Bodyguards der russischen Elite. Sie machen also Personenschutz, aber auch Objektschutz. Wenn man zum Beispiel als Journalist an einen Anlass will, wo Wladimir Putin auch auftritt, muss man sich in der Regel ziemlich früh anmelden, weil dann die ganzen Daten noch vom FSO geprüft werden. Diese Organisation, die untersteht direkt dem Präsidenten und dieser hat kürzlich auch die Kompetenzen des FSO ausgeweitet. Neu sind die mitverantwortlich für Informationssicherheit. Nach dem Wunsch Putins sollen sie mithelfen, Hackerattacken abzuwehren oder zu verhindern.
Und diese Leibgarde, diese Bodyguards, kommen die denn auch in Kontakt mit zivilen Leuten, also beispielsweise mit Oppositionellen?
Ja, ich glaube sehr selten. Das sind also nicht die typischen Bilder, die wir kennen, die schwer ausgerüsteten Polizeitruppen, die Oppositionelle verhaften mit Schlagstöcken und diese dann in Autobussen wegführen. Das sind Truppen des Innenministeriums. Damit hat der Wachdienst des Präsidenten in der Regel nichts zu tun. Es gibt Fälle, zum Beispiel dann, wenn es darum geht, dass die Mächtigen irgendwelche Landhäuser, Dachas in angeblichen Naturschutzgebieten, zum Beispiel im Süden Russland haben und dort Protestaktionen stattfinden von Aktivisten und so weiter. Da hat es Fälle gegeben, dass die von Mitgliedern des FSO verhaftet worden sind. Aber das ist eher die Ausnahme.
Nun sollen also Waffen und Bestandteile, um Helikopter aufzurüsten, nach Russland geliefert worden sein. Involviert war offenbar auch ein Banker von der Bank Julius Baer, der in Russland lebt. Was wissen Sie über diesen Mann?
Ja, das ist ein Innerschweizer, der lebt und arbeitet eigentlich schon viele Jahre in Russland. Und man sagt, er müsse gute Beziehungen haben, weil zum Beispiel aus diplomatischen Kreisen hörte man heute bei normalen Wirtschaftsevents, schicke er in der Regel seine Stellvertreter, er selber kümmere sich lieber um die großen Fische, wie es hieß. Wir haben heute angerufen bei der Bank Julius Baer in Moskau. Dort sagte man uns, der Chef sei für eine Geschäftsreise verreist.
Das die Information von Christoph Franzen, SRF-Korrespondent in Moskau. In Österreich bleibt es den Beizern überlassen, ob sie das Rauchen in ihrem Lokal erlauben oder verbieten wollen. Dominik Rolli.
Das Parlament in Wien hat ein Rauchverbot aufgehoben, das die Vorgängerregierung von Sozialdemokraten und Konservativen vor 3 Jahren beschlossen hatte und das im Mai hätte in Kraft treten sollen. Für die Aufhebung des Rauchverbots hatte sich die freiheitliche Partei FPÖ eingesetzt, heute der Koalitionspartner der konservativen Volkspartei ÖVP. Österreich ist damit eines der letzten europäischen Länder, in denen in Restaurants noch geraucht werden darf. Stahl- und Aluminiumprodukte aus der EU werden vorläufig in den USA von neuen Zöllen ausgenommen. US-Präsident Donald Trump habe dies so entschieden, sagte sein Handelsbeauftragter Robert Lighthizer bei einer Anhörung im Senat. Ausnahmen gebe es auch für Kanada und Mexiko und neu für Argentinien, Brasilien, Australien und Südkorea. Landesweite Streiks legen in Frankreich Züge, Flugzeuge, Spitäler und Schulen lahm. Die Streiks richten sich gegen die Reformen von Präsident Emmanuel Macron. Er will unter anderem im öffentlichen Dienst rund 120.000 Stellen streichen. Gemäß Angaben der staatlichen Bahngesellschaft SNCF fallen diverse Zugverbindungen aus. Betroffen seien sowohl TGV-Züge als auch Intercity- und Regionalzüge. Im Flugverkehr von und nach Paris sind gemäß Angaben der Flughafenbehörden rund 30% der Flüge gestrichen. Zudem sind einzelne Schulen und Kindergärten geschlossen. Neben den Streiks gab es laut Angaben von Gewerkschaftern zahlreiche Kundgebungen. Daran beteiligten sich landesweit Zehntausende Menschen. In Deutschland müssen zwei Männer doch ins Gefängnis, weil sie vor 3 Jahren bei einem illegalen Autorennen in Köln den Tod einer Velofahrerin verursacht haben. Dieses Urteil hat das Landgericht Köln gefällt. Demnach muss einer der Autofahrer 2 Jahre, der andere 1 Jahr und 9 Monate ins Gefängnis. Die Strafen wurden nicht zur Bewährung ausgesetzt. In einem ersten Verfahren waren die Strafen noch auf Bewährung ausgesprochen worden. Der deutsche Bundesgerichtshof hatte dieses Urteil aber aufgehoben, denn eine Strafe auf Bewährung könne sich auf das allgemeine Rechtsempfinden der Bevölkerung auswirken. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 8.634 Punkten, minus 1,7%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 1,8%, der Euro wird zu 1.1678 gehandelt, der Dollar zu 94,91 Rappen. Das Wetter: am Abend und in der Nacht kommt gebietsweise Schneefall auf, morgen scheint in den Bergen oft, sonst zeitweise die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 9 Grad, im Süden gibt es viel Sonnenschein und maximal 15 Grad.
Info 3 Abend.
Von der Überfigur zum Buhmann, vom gefeierten Chefbanker zum gefallenen Star. Die Rede ist von Pierin Vinzenz. Seit einem Monat ist der ehemalige CEO der Raiffeisenbank in Untersuchungshaft. Ihm wird ungetreue Geschäftsbesorgung vorgeworfen. Auch sein Nachfolger Patrick Giesel wurde inzwischen von der Zürcher Staatsanwaltschaft befragt. Der Fall Vinzenz wird immer mehr zum Fall Raiffeisen. Was sagen da eigentlich die einfachen Genossenschafter dazu, die ein Sparkonto haben bei einer der regionalen Raiffeisenbanken? Das wollte Sascha Zürcher wissen. Er hat eine Raiffeisen-Generalversammlung im Kanton Zurgau besucht.
Irgendwo im Nirgendwo. Wiesen, Bauernhöfe, ein idyllischer kleiner Badesee und die älteste Raiffeisenbank der Schweiz. Gegründet vor 119 Jahren. Ort des Geschehens an diesem Abend, die Turnhalle von Balterswil. Vor der Türe ein Tisch, dahinter 5 Damen der Regionalbank im einheitlichen Raiffeisendress. Die heutige Generalversammlung unter den gegebenen Vorzeichen speziell.
Das ist ein bisschen komisch, ja. Also, weil ist man sich nicht so gewöhnt, so guten Mann, oder gehört man immer. Und dann auf einmal ist etwas nicht gut und Raiffeisen wird da in Verbindung gebracht. Man weiss auch nicht so recht, wer jetzt wie wo was gemacht hat. Und es ist ein bisschen dubios, das Ganze. Schon auch noch ein komisches Gefühl, ja.
Diese Gefühlslage nimmt der Verwaltungsratspräsident der Raiffeisenbank am Bichelsee, Thomas Meyer, vorne in der Turnhalle auf.
Die Vorwürfe gegen Pierin Vinzenz frustrieren und enttäuschen uns vor allem. Sie frustrieren uns, weil sie auch ein schlechtes Licht auf unsere Raiffeisenbank werfen, obwohl wir mit den diskutierten Vorfällen nichts zu tun haben.
Denn im Hinterthurgau wird das Raiffeisen-Gedankengut nach wie vor gelebt. Der Bankdirektor duzt den einfachen Arbeiter, man kennt und schätzt sich. Und noch wichtiger, man vertraut einander. Oder, wie es der Leiter der Raiffeisenbank am Bichelsee, Rudi Bleichenbacher, sagt:
Man ist schon enttäuscht, weil wenn die Vorwürfe stimmen, dann wurden natürlich die Raiffeisenwerte schon tangiert und verletzt. Und als Urgenossenschaft tut das uns speziell weh, oder?
Schmerz und Enttäuschung also beim regionalen Bankenleiter in Balterswil. Doch nicht nur bei ihm.
Enttäuscht, bin ich enttäuscht. Aber eben, er ist ja nicht der Einzige von diesen Banken, die Dreck am Stecken haben.
Also eigentlich ist man schon enttäuscht, weil man hat schon nicht gedacht von ihm. Also vom Typ her muss ich jetzt sagen.
In Balterswil wollen die Genossenschafterinnen und Genossenschafter der Raiffeisenbank am Bichelsee den Stab über ihrer ehemaligen Überfigur nicht brechen.
Er hat auch Gutes geleistet und jetzt wird er einfach kaputt gemacht.
Dass er irgendwie am Schluss halt dann gleich hat Geld daraus rausziehen, das ist eigentlich auch verständlich. Das glaube, das probiert jeder, der in so einer Position ist.
Pierin Vinzenz, der ehemalige CEO von Raiffeisen Schweiz, sitzt seit einem Monat in Untersuchungshaft. Ihm wird ungetreue Geschäftsbesorgung vorgeworfen. Konkret soll der ehemalige Raiffeisen CEO bei Geschäften sowohl als Käufer als auch als Verkäufer aufgetreten sein. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Bis jetzt ist er einfach noch unschuldig. Man muss ihn zuerst verurteilen.
Sagt und beißt genüsslich in eine St. Galler Olma-Bratwurst samt Pürli. Die Affäre um Pierin Vinzenz scheint weit weg und hat dem Vertrauen in die eigene Bank im Hinterthurgau offenbar nicht geschadet.
Info 3 Abend.
Früher nur Radio und Zeitungen, heute auch YouTube, Snapchat, Instagram und Twitter. Die Medien sind im Wandel. Was das für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten bedeutet, zeigt der Dokumentarfilm «Die vierte Gewalt», der derzeit im Kino läuft. Fragt sich, was bedeutet dieser Wandel für die Konsumenten von morgen, also für die Jugendlichen? Können sie die Arbeitsweise von Medien beurteilen? Alex Moser hat mit 18-jährigen Schülerinnen und Schülern aus dem Aargau den Film «Die vierte Gewalt» geschaut.
Der Medienkonsum verändert sich. Dies wird auch bei den Jugendlichen deutlich, die sich den Dokumentarfilm angeschaut haben.
Wenn ich mal Informationen wette, gehe ich selber auf Google suchen nach dem Thema.
Ich lese jetzt keine Zeitung, auch kein Radio. Also höchstens im Auto höre ich ein Radio und dann weiss ich, was läuft.
Ich konsumiere hauptsächlich mobile Zeitungen. Amix lese ich 20 Minuten im Zug, aber ich bin nicht mehr so ein Fan von 20 Minuten. Ich habe die App ersetzt durch NZZ.
Die jungen Erwachsenen von der Fachmittelschule Aarau konsumieren also nicht nur Snapchat, Instagram und YouTube. Vermutlich hat es auch damit zu tun, dass sie bereits das Fach Medienkunde besuchen und Bescheid wissen. Beispielsweise, dass man als Medienkonsument kritisch sein sollte.
Dass man nicht einfach, wenn jemand sagt, das ist so und so, dass man das einfach glaubt, sondern auch noch von einer anderen Quelle überprüft, ob das stimmt. Ich denke, das ist auch sehr wichtig.
Auch, dass die Medien als vierte Gewalt eine wichtige Rolle spielen, ist den Jugendlichen dank des Unterrichts an der Schule ein Begriff.
Die Gatekeeper-Funktion oder eben als Wächter auch von der, in Bezug auf Demokratie, oder, wo auch eine gewisse Verantwortung hat, dem Konsument gegenüber eben allen gerecht zu werden, überall objektiv können zu informieren. In dem Sinn ist das eigentlich schon ein Begriff für mich so als vierte Gewalt.
Das ist jedoch keine Selbstverständlichkeit. In Zeiten von Fake News-Debatten und den vielen neuen Medien ist Medienbildung wichtiger denn je. Ihr Medienkundelehrer Thomas Rödlin findet es auch wichtig, dass sich die Schüler in diesem Meer von Informationen zurechtfinden können.
Was ist wichtig, was ist relevant für den Lauf der Welt, was erzeugt nur heiße Luft und fette Schlagzeilen? Diese Unterscheidung muss man machen können, indem man den Medienkonsum reflektiert.
Und indem man den Jugendlichen auch den Umgang mit den neuen Medien erklärt. Philipp Wampfler ist einer der führenden Experten in diesem Fach. Er ist Lehrer für digitale Bildung und Autor des Buchs «Schwimmen lernen im digitalen Chaos». So zeigt er beispielsweise seinen Schülern, wie YouTube funktioniert.
Ein Beispiel aus meinem Buch ist so eine Extremismusfalle, dass man immer extremere Inhalte angezeigt bekommt. Das heißt, man könnte jetzt sich über Trump informieren wollen und plötzlich erhält man nationalsozialistische Inhalte. So ist dieser Algorithmus programmiert und das ist für Kinder schwer zu durchschauen, was da genau abläuft.
Zurzeit sei es noch Glückssache, ob man eine gute Medienbildung bekomme oder nicht. Mit der Einführung des Lehrplans 21 soll dies ändern. Dort ist Medienpädagogik nämlich vorgesehen, so dass sich die Jugendlichen in der neuen, komplizierteren Medienwelt besser zurechtfinden können.
Info 3, das Newsmagazin mit dem Blick hinter die Schlagzeilen. Redaktion heute Julia Villino und Karin Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.